Ja, guten Abend. Wir haben heute den Abschnitt Balak, also benannt nach dem König von Moab, zu der Zeit, wo die Israeliten am Übergang eigentlich in das verheißene Land sind. Aber bis es soweit kommt, passiert ja noch einiges. Und Balak, der König von Moab, gerät ziemlich in Panik, diese riesige Masse an Menschen dort lagern zu sehen, und schickt zu Bileam ben Beor, einem Propheten, Seher, wie auch immer, das werden wir noch weiter diskutieren, und bittet ihn, die Israeliten zu verfluchen, damit sie ihn nicht weiter bedrohen. Und er schickt eben Gesandte, ehrwürdige Männer, zu Bileam nach Mesopotamien. Und der sagt ihm aber, er kann nur tun, was Gott ihm erlaubt, und weigert sich zunächst mal mitzukommen. Als Balak dann ein zweites Mal noch ehrenwertere Leute schickt, wird Bileam von Gott gesagt, wenn du mit den Leuten gehen willst, geh, aber du kannst natürlich nur das sagen, was ich dir erlaube. Und dann geht also Bileam mit, und noch auf dem Weg will trotzdem der Engel des Herrn ihn aufhalten. Das ist vielleicht auch so eine Geschichte, die ein bisschen ähnlich ist wie die von Mose, der aus Midian nach Ägypten zurückgeht, wo dann ja auch plötzlich die Episode kommt, wo schließlich Zipporah den Sohn beschneidet, um Mose zu retten. Also was Ähnliches geschieht hier auch, nur dass Bileam überhaupt nicht begreift, dass der Engel da steht, sondern seine Eselin begreift es und versucht also dreimal dem Engel mit dem Schwert in der Hand aus dem Weg zu gehen, und jedes Mal schlägt sie Bileam, weil sie eben nicht gerade weitergeht, und schließlich wird ihr der Mund geöffnet und sie erklärt ihm im Grunde genommen, was geschieht, und dann sieht Bileam auch selber den Engel und sagt dann, dass er auch bereit ist, zurückzugehen. Aber dann heißt es wieder, er soll gehen, aber eben das sagen, was Gott ihm sagt. Und schließlich und endlich kommt dann Bileam bei Balak an und er lässt 7 Altäre bauen und geht dann ein Stück weg, eigentlich um das Lager der Israeliten zu sehen, und merkt dann, dass eben Gott nicht will, dass das Volk verflucht wird, sondern gesegnet wird. Und Balak natürlich ist ziemlich wütend, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was vorgesehen war. Und auf diese Weise. Das Ganze passiert noch dreimal. Balak versucht jedes Mal, Bileam eine andere Stelle zu zeigen, ob er vielleicht doch das Volk verfluchen wird, aber es funktioniert nicht. Und schließlich und endlich, als Bileam auch klar gesagt hat, das Volk ist gesegnet, jagt ihn Balak mehr oder weniger weg und sagt natürlich, er bekommt jetzt auch keinen Lohn für das, wofür er eigentlich geholt worden ist. Und dann sagt Bileam noch aus eigener Motivation heraus einige Dinge für das Ende der Zeiten. Wenn wir dann nachher sehen, da ist auch ein bisschen die Diskussion, ob das die messianischen Zeiten oder einfach eine spätere Epoche ist. Und Bileam verschwindet dann. Und dann heißt es, dass die Israeliten sich von den Töchtern der Moabiter verführen lassen, also zunächst mal mit denen Verkehr haben und dann auf die Weise wohl eben auch dem Götzendienst der Moabiter sich anschließen, und dann dadurch kommt es wieder zu einer Plage im Volk, und Pinchas, der Sohn Eleazars, der Enkel Aarons, sieht einen Israeliten, der intimen Verkehr mit einer Midianiterin hat, und zornentbrannt durchbohrt er die beiden. Damit endet der Abschnitt, und beim nächsten Abschnitt wird auf diese Tat von Pinchas nochmal eingegangen. Darum habe ich auch diesmal nichts dazu ausgesucht. Das wird dann nächstes Mal noch kommen, diese eifernde Tat des Pinchas, wo es durchaus auch unterschiedliche Sichten gibt, ob das positiv zu sehen ist oder nicht. Und ich habe mich jetzt konzentriert eben auf den Hauptteil des Abschnittes, die Person Bileams. Und das sind einige interessante Dinge zu finden, wie die jüdische Tradition mit diesem Nichtjuden, der ja auch geschickt wird, um die Israeliten zu verfluchen, andererseits aber jemand ist, mit dem Gott spricht, wie man den einschätzen kann. Zunächst mal ein Text aus dem Midrash Numeri Rabba, direkt zum Anfang des Abschnittes. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles. In Verbindung mit Deuteronomium 32,4, der Fels fehllos ist sein Wirken, denn alle seine Wege sind recht. Mit dem Fels ist natürlich Gott gemeint. Gott ließ den Völkern der Welt nicht den Vorwand, künftig hin zu sagen, du hast uns ferngehalten. Was tat Gott? So wie er den Israeliten Könige, Weise und Propheten gestellt hat, so hat er solche auch den Völkern der Welt gestellt. Erst stellte er Salomo zum König über Israel und über die ganze Erde, ebenso machte er es auch mit Nebukadnezar. Jener baute den Tempel und verfasste viele Gesänge und Gebete, und dieser zerstörte den Tempel, stieß Lästerungen und Schmähungen aus und sprach: Ich steige auf der Wolken Höhen. Er gab David Reichtum und er wollte zur Ehre Gottes den Tempel bauen. Und er gab auch Haman Reichtum. Dieser verwendete ihn aber zum Hinschlachten einer ganzen Nation. Das bezieht sich auf die Geschichte im Estherbuch, wo Haman, der Minister des Königs Achaschwerosch, ja im Grunde aus einer persönlichen Eifersucht heraus alle Juden vernichten will, die im Persischen Reich leben. Kurz, du findest, dass alle Größe, welche die Israeliten empfangen, auch die Völker empfangen haben. So stellte er zum Beispiel Mose für Israel auf und Bileam für die Völker der Welt. Nun sieh den Unterschied zwischen den Propheten Israels und den Völkern der Welt. Der Völker der Welt, doch ist richtig. Die Propheten Israels warnten die Israeliten vor Übertretungen, wie es heißt: Menschensohn, ich habe dich zum Wächter bestellt. Der Prophet hingegen, den er von den Heiden aufstellte, verursachte einen Riss, um die Geschöpfe von der Welt zu vertilgen. Und nicht nur das, sondern alle israelitischen Propheten hatten Mitgefühl mit den Israeliten und mit den Völkern der Welt. Denn so sagt Jeremia: Darum jammert wie Flöten mein Herz über Moab, und ebenso Ezechiel: Menschensohn, hebe ein Klagelied über Tyrus an. Dieser Grausame trat auf, um eine ganze Nation ohne Grund zu vernichten. Darum ist dieser Abschnitt von Bileam geschrieben worden, um kundzutun, warum Gott den Heiligen Geist den Völkern der Welt entzogen hat. Denn dieser, Bileam, kam von ihnen und siehe, was er getan hat. Ja, so haben wir einen Text, der mit den Völkern der Welt und ihren Königen, Propheten nicht gerade freundlich umgeht. Und so zumindest in einer Richtung der jüdischen Tradition könnte man sagen, dass sich an diesem Wochenabschnitt, eben weil in ihrem Mittelpunkt ein nicht-israelitischer Prophet steht, dass sie das ausgenutzt haben, um alle mögliche Wut auf die Völker loszulassen, könnte man sagen. Und vielleicht nehme ich noch jetzt Rashi dazu. Diesmal habe ich auch eine kleine Nebenbemerkung dazu gemacht, nämlich wie man alles an Bileam negativ auslegen kann. Das fällt mir jedes Mal, wenn ich zu dem Abschnitt wieder Rashi ansehe, ein. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Text lese, sehe ich da jemanden, der offensichtlich irgendwelche prophetischen Gaben hat und der die ganze Zeit eigentlich sagt, ich werde nur tun, was Gott mir sagt. Und also von daher eigentlich finde ich ihn, dass er nach dem Wortsinn gar nicht mal so problematisch erscheint. Und bei Rashi merkt man wirklich, wie er jedes Wort in eine Richtung interpretiert, dass Bileam schlecht dabei rauskommt. Und ich würde nicht sagen, dass er notwendigerweise den Text vergewaltigt, aber er hat eine Art, eben sozusagen alles, was man irgendwie negativ sehen kann, negativ zu sehen. Und das ist mal, also Rashi ist ja jemand, der eigentlich immer relativ knapp kommentiert und sich auch meistens auf den Wortsinn beschränkt. Und das bleibt hier irgendwo auch erhalten, aber es ist hier ganz eindeutig, geht in eine bestimmte Richtung, eben Bileam möglichst negativ darzustellen. Ja, also auch Rashi beginnt eben mit dem Satz über Balak. Und Balak sah alles, was Israel dem Amoriter getan hatte. Es sind eben die beiden Könige Sichon und Og, was wir am Ende des letzten Abschnittes hatte, die ja von den Israeliten besiegt worden sind. Er sagte, diese beiden Könige, auf die wir vertraut hatten, haben vor ihnen nicht bestanden. Wie viel weniger wir. Daher, dann die Folgerung im nächsten Vers, und Moab fürchtete sich. Und jetzt haben wir ja, wir haben hier sowohl Moabiter als auch Midianiter. Das ist auch wirklich eine Sache, die nicht hundertprozentig immer auseinanderzuhalten ist. Also wir haben Balak, der König von Moab ist, und Moab fürchtete sich, aber er schickt jetzt die Ältesten Midians zu Bileam. Und da fragt jetzt Rashi, hatten sie eben die Midianiter und die Moabiter nicht schon immer einander gehasst, wie es heißt in Genesis 36, der Midian auf dem Feld Moabs schlug, dass Midian zum Krieg über Moab kam. Aber wegen ihrer Furcht vor Israel schlossen sie miteinander Frieden. Und warum holte sich Moab Rat bei Midian? Nachdem sie sahen, dass Israel nicht auf übliche Weise siegt, sagten sie, ihr Führer ist in Midian aufgewachsen. Fragen wir sie, was sein Maß ist. Sie sagten ihnen, seine Kraft liegt nur in seinem Mund. Da sagten sie, auch wir werden über sie kommen mit einem Mann, dessen Kraft in seinem Mund liegt. Dann ist die Formulierung, dass Balak war zu dieser Zeit König von Moab, anstatt von Anfang an zu sagen, Balak der König von Moab. Das ist sozusagen eine nicht übliche Formulierung. Und dazu erklärt jetzt Rashi, er war des Königtums nicht würdig. Er war einer der Prinzen Midians und da Sichon gestorben war, ernannten sie ihn aus dem Bedürfnis der Stunde. Ihn zu rufen. Also eigentlich ist das eine ganz normale hebräische Formulierung, eben ihn, den Bileam, zu rufen. Aber wir hatten ja schon mal dieses auch für sich gehen, für sich etwas tun, das auch drin liegen kann. Und so interpretiert es Herr Rashi. Der Ruf war für ihn, zu seinem Gewinn, da er ihm viel Geld zugedacht hatte. Und Balak lässt Bileam sagen, ein Volk ist aus Ägypten hinausgezogen. Und wenn du sagst, was schadet dir das? Siehe, es bedeckt die Fläche des Landes. Sichon und Og, die uns beschützt hatten, standen gegen sie auf und sie haben sie getötet. Und lagert mir gegenüber. Im Hebräischen heißt dieses mir gegenüber Mimuli. Und das U ist ein Buchstabe im Hebräischen, der kann auch geschrieben werden. Das ist nicht nur unbedingt Punktation. Und hier ist er nicht geschrieben, wo das eigentlich üblich wäre, ihn zu schreiben. Also das U fehlt, ist nicht ausgeschrieben. Und das sozusagen, das macht das Wort gedrängter. Und daraus interpretiert jetzt Rashi, sie sind nahe daran, uns zu vernichten, eben durch die gedrängte Auffolge der Buchstaben. Ja, und Bileam sagt ja dann den Gesandten, ruht hier diese Nacht. Wie so die Nacht, was man eigentlich meinen könnte, okay, ganz normal, die kamen am Tag an und können nicht wieder am selben Tag aufbrechen, aber Rashi sieht da noch eine besondere Bedeutung drin. Der Heilige Geist kommt nur in der Nacht über ihn. Und so ist es bei allen Propheten der Völker der Welt, so auch Laban, der Schwiegervater Jakobs, im Traum der Nacht, wie es heißt, und Gott kam zu Laban, dem Aramäer, im Traum der Nacht. Wie ein Mann, der im Verborgenen zu seiner Nebenfrau geht. Das ist sozusagen Gott, der eben nicht zu seiner erwählten Braut, zu Israel geht und deren Propheten, sondern eben zu einem Propheten der Völker. Wie er zu mir sprechen wird. Wenn er mich nötigen wird, mit Leuten wie euch zu gehen, werde ich mit euch gehen. Aber vielleicht wird seine Ehre nur gestatten, mich mit größeren Fürsten als euch gehen zu lassen. Also Rashi legt ja nicht den Schwerpunkt darauf, ob Gott ihm erlauben wird, zum Verfluchen zu gehen, sondern ob die Gesandten würdig genug sind, dass Bileam mit ihm geht. Und dann kommt ja im Traum die Frage Gottes, wer sind diese Männer? Und da stellt natürlich die Frage, Gott weiß ja, wer die Leute sind. Also wieso wird diese Frage gestellt? Im Normalfall würde man einfach sagen, es ist eine rhetorische Gesprächseröffnung. Aber Rashi geht ja noch ein Stück weiter. Das fragte er, um ihn irre zu führen. Und er sagte, also Bileam sagte sich im Grunde genommen, manchmal ist nicht alles vor ihm offenbar. Also nach Rashi legt Bileam die Frage so aus, dass Gott wirklich nicht weiß, wer diese Männer sind. Auch ich werde mir eine Zeit ausersehen, in der ich verfluchen kann. Und er versteht es nicht. Und dann zitiert ja jetzt Bileam die Worte Balaks, der eben gebeten hat, die Israeliten zu vertreiben. Und der Unterschied ist, dass Balak gesagt hat, und ich werde es aus dem Land vertreiben. Und Bileam sagt nur, und ich werde, und zitiert ihn nur, als hätte er gesagt, und ich werde es vertreiben. Und das interpretiert jetzt Rashi so aus der Welt, also sozusagen sie völlig zugrunde gehen zu lassen. Aber Balak hatte nur gesagt, und ich werde es aus dem Land vertreiben. Er wollte sie nur von sich fortbringen. Aber Bileam hasste sie mehr als Balak. Dann kommt jetzt die Äußerung Gottes, geh nicht mit ihnen. Und das heißt jetzt, dann können wir jetzt sagen, das reicht Bileam als Antwort noch nicht, nachdem Gott ihm also sagt, geh nicht mit ihnen. Da sagte er zu ihm, dann verfluche ich sie von meinem Ort aus. Und deswegen muss Gott noch einen Satz mehr sagen. Da sagte er zu ihm, verfluche das Volk nicht. Da sagte er zu ihm, dann segne ich sie. Da sagte er zu ihm, sie brauchen deinen Segen nicht, denn es ist gesegnet. So wie man zu einer Wespe sagt, ich will weder deinen Honig noch deinen Stachel. Mit euch zu gehen, also auch hier lege ich Rashi wieder das Schwerpunkt auf euch, nicht auf die Frage, ob er überhaupt gehen soll, sondern mit Fürsten, die größer sind als ihr. Das lehrt uns, dass sein Geist hochmütig war und er nicht enthüllen wollte, dass er unter der Verfügung Gottes steht, sondern er sprach grob. Daher, und Balak fügte hinzu, also er schickt ehrenwertere Leute. Denn ich werde dich ehren, ja sehr ehren. Also das ist das Versprechen Balaks an Bileam. Mehr als was du in der Vergangenheit genommen hast, gebe ich dir. Und jetzt sage ich ja Bileam, also selbst wenn Balak mir die Fülle seines Hauses an Silber und Gold geben würde, uns zu lehren, dass seine Seele aufgeplustert war und er das Vermögen anderer begehrte. Er sagte, es ist angemessen, dass er mir sein ganzes Silber und Gold gibt. Denn schließlich muss er viele Einheiten von Soldaten mieten. Und es ist nicht sicher, ob er siegen wird oder nicht. Ich aber siege mit Sicherheit. Ich kann nicht übertreten, also nicht den Willen Gottes übertreten. Gezwungenermaßen enthüllte er, dass er unter der Verfügung eines anderen steht. Und hier kam die Prophezeiung über ihn, dass er die Segnungen, mit denen die Väter von der Schechina gesegnet wurden, nicht annullieren kann. Auch ihr, also das sagt er jetzt zu der zweiten Gesandtschaft, sein Mund führte ihn irre. Auch ihr werdet schließlich enttäuscht davongehen wie die ersten. Das ist das, was er vermutet, aber Gott wird ihm ja schließlich doch sagen, geh mit ihm. Was hinzufügen wird, er wird seine Worte nicht vom Segen zum Fluch ändern. Hoffentlich wird er nicht noch weiteren Segen hinzufügen, also die Befürchtung Gottes gegenüber. Hier kam die Prophezeiung über ihn, dass er ihnen von sich aus Segnungen hinzufügen wird. Wenn die Leute gekommen sind, dich zu rufen, wenn es dein Ruf ist und du dafür Lohn zu nehmen beabsichtigst, steh auf, geh mit ihnen. Aber, ob du willst oder nicht, das, was ich dir sagen werde, wirst du tun. Und dennoch ging Bileam, sagte, vielleicht kann ich ihn verführen und er wird meinen Willen tun. Und er sattelte seinen Esel. Hieraus ergibt sich, dass der Hass das Abwägen erschüttert, dass er selbst gesattelt hat und es eben nicht ein Diener hat machen lassen. Da sagte der Heilige, gepriesen sei er, Frevler, Abraham, ihr Vater, ist dir bereits zuvorgekommen, wie es heißt, und Abraham stand früh am Morgen auf und sattelte seinen Esel, eben der Beginn der Geschichte von der Bindung Isaaks. Er ging jetzt mit den Fürsten Moabs, also Rashi interpretiert das ja auch nicht als ein technisches Mitgehen nur, sondern zu sagen, sein Herz war wie ihr Herz. Dass er geht, also es ist der Engel jetzt, er sah, dass die Sache vor Gott schlecht ist und war doch begierig zu gehen. Ihn anzuklagen, das ist eben der Engel, das ist auch nicht das Wort für Satan, der Satan ist der Ankläger. Es war ein Engel des Erbarmens und er wollte ihn daran hindern zu sündigen, dass er nicht sündige und verloren gehe. Wenn ich ein Schwert in der Hand hätte, das sagt er zu der Eselin, dass er sie hätte getötet hätte, wenn er ein Schwert in der Hand hätte, eine große Schande war es für ihn in den Augen der Fürsten. Da geht er, eine ganze Nation mit seinem Mund zu töten und für diese Eselin braucht er eine Waffe. Also da kann er nicht einfach zu sagen mit dem Zorn seines Mundes sie töten. Und jetzt, nachdem der Engel sich offenbart hat, da muss Biliam zugeben, denn ich wusste nicht, dass eben der Engel vor ihm steht. Auch das ist zu seiner Schande. Und gezwungenermaßen gab er es zu, denn er hatte sich gerühmt, dass er den Willen des Höchsten kenne, und sein Mund bezeugte, ich wusste nicht. Wenn es in deinen Augen schlecht ist, kehre ich um. Diese Antwort ist eine Rebellion gegen Gott. Er sagte sich, er selbst hat mir befohlen zu gehen. Und jetzt annulliert ein Engel seine Worte. Daraus lerne ich, dass er etwas sagt und der Engel nimmt es zurück. Er sagte zu Abraham, nimm doch deinen Sohn. Und durch einen Engel wurden seine Worte annulliert. So ist es auch mit mir. Wenn es in deinen Augen schlecht ist, muss ich zurückkehren. Und dann sagt der Engel aber eben doch, geh mit den Leuten. Der Mensch wird auf den Weg geführt, auf dem er gehen will. Geh mit den Leuten. Denn dein Anteil ist mit ihnen und du wirst schließlich zugrunde gehen. Aber nur, ob du willst oder nicht, das, was ich sagen werde. Und dann eben geht er mit den Fürsten Balaks. Er freute sich darauf, sie zu verfluchen wie sie. Und dann, als er jetzt bei Balak angelangt ist, sagt er ihm ja, vielleicht wird er vor mir erscheinen. Und hier muss er jetzt immer noch zugeben, er spricht normalerweise nicht am Tag mit mir, sondern nur in der Nacht. Und dann erscheint ihm Gott, aber, und das ist das Verb vayikar, und das zieht Rashi jetzt zusammen mit dem Wort für keri, plötzlichen Samenerguss, ein Ausdruck für Schande, ein Ausdruck für die Unreinheit des plötzlichen Samenergusses. Das heißt mit Mühe und Verachtung. Und er erschien ihm nur deshalb am Tag, um zu zeigen, wie sehr Israel liebt. Dann heißt es, die sieben Altäre, die Bileam Balak errichten lässt, und eigentlich müsste es ja heißen, sieben Altäre, ohne Artikel. Nicht sieben Altäre habe ich errichtet, steht hier geschrieben, sondern die sieben Altäre. Er sagte sich, ihre Väter haben vor dir sieben Altäre gebaut, und ich habe gegen sie alle Altäre errichtet. Abraham baute vier. In Genesis 12, das war in bei Sichem, und er baute dort einen Altar für ihn, der ihm erschienen war. Dann im nächsten Vers, und er ging von dort weg zum Gebirge, das ist zwischen Bethel und Ai, und baute dort einen Altar für ihn. Dann, und Abraham zeltete und baute dort einen Altar, das ist bei den Eichen von Mamre, und einen auf dem Berg Moria, bei der Opferung Isaaks. Isaak baute einen, wo es eben heißt, und er baute dort einen Altar. Jakob baute zwei, einen in Sichem und einen in Bethel. Und ich werde ein Rind und einen Widder auf dem Altar darbringen. Und Abraham bei der Bindung Isaaks hat nur einen Widder dargebracht. Und dann heißt es ja noch, bevor Biliam anfängt zu sprechen, und Biliam erhob seine Augen. Er wollte ein missgünstiges Auge auf sie werfen. Damit hast du seine drei Eigenschaften: missgünstiges Auge, hochmütiger Geist und aufgeplusterte Seele, die oben erwähnt wurden. Also der hochmütige Geist wurde in Vers 13, hat der Rashi den erwähnt, und die aufgeplusterte Seele in Vers 18. Und damit mit diesen drei Eigenschaften spielt er an auf einen Text in der Mishnah Avot, wo die Sprüche der Väter sind. Und da heißt es eben, jeder, der diese drei Dinge hat, gehört zu den Schülern unseres Vaters Abraham. Und wer drei andere Dinge hat, gehört zu den Schülern Bileams des Frevlers. Ein wohlwollendes Auge, ein einfältiger Geist, eine demütige Seele, der gehört zu den Schülern unseres Vaters Abraham. Ein missgünstiges Auge, ein stolzer Geist und eine aufgeblasene Seele, der gehört zu den Schülern Bileams des Frevlers. Die Schüler unseres Vaters Abraham essen in dieser Welt und erben in der kommenden Welt, wie es heißt, zu vererben Besitz denen, die mich lieben, und ihre Schatzhäuser werde ich füllen. Aber die Schüler Bileams des Frevlers erben die Hölle und steigen in die tiefe Grube hinab, wie es heißt, du Gott, lass sie in die tiefe Grube hinabsteigen, Leute, die Blut vergießen und betrügen, werden die Hälfte ihrer Tage nicht erreichen. Ich aber vertraue auf dich. Ja, machen wir hier mal einen Einschnitt mit dieser Interpretation Bileams. Was haben Sie dazu zu sagen? Frau Herritsch? Sie sind noch stumm geschaltet. Ja, jetzt geht's.
Bei mir kommt immer so eine Frage eigentlich bei den ersten Seiten in den Texten, die wir lesen. Die passt vielleicht gar nicht hierher, aber so bei dieser Aussage auf der ersten Seite im ersten Abschnitt, da steht ja so, stellte er zum Beispiel Mose für Israel auf und Bileam für die Völker der Welt. Und für mich schimmert so immer wieder die Frage durch, was ich eben auch schon sagte, kommt der Anspruch des Judentums, wir sind das erwählte Volk, wir werden im gelobten Land sein und leben, kommt er an diesen Stellen, wenn hier auch was zaghaft immer durch, und was bedeutet das eigentlich für die heutigen Frauen und Männer, die als Juden im gelobten Land leben, dass es was Besonderes ist. Auch im weiteren Text, dann kommen ja immer wieder diese Konflikte, ja, nein, also schlicht gefragt, mich würde das ungeheuer froh und stolz machen, zu wissen, ich lebe im gelobten Land und er stellte Mose für Israel auf. Vielleicht ist das auch eine Frage, die irgendwie ganz zum Schluss vom Kurs kommen müsste, aber
Ja, wir hatten ja auch schon Texte, wo das relevant geworden ist.
ja.
Und im Buch Deuteronomium, wo es eigentlich dauernd um den Moment geht, wo sie in das Land kommen werden, werden die ganzen Themen oder auch um die Frage der Vertreibung der Völker, die da sind, geht. Also werden diese Fragen nochmal ein Stück stärker kommen. Es ist keine Frage, dass die Frage, was die Auserwählung Israels in jüdischer Theologie bedeutet, das ist eines der zentralen Themen. Und ich denke, es ist immer, jüdische Theologie bewegt sich immer zwischen Universalismus und Partikularismus. Wenn es gut geht, schafft man es, den Spagat zu halten. Und wenn es nicht gut geht, dann eben nicht. Und wir haben hier eben wirklich Texte und wir sehen, ich meine, der Midrasch ist eine Sammlung eigentlich aus alten Texten. Rashi ist der wichtigste Tora-Ausleger überhaupt für die jüdische Tradition. Es sind nicht irgendwelche Leute, die diese Sachen bringen, sondern gerade Rashi ist jemand eigentlich, den man viele lesen, den automatisch mit dem Wochenabschnitt. Also den hat sozusagen jeder im Ohr, der den Wochenabschnitt liest. Also es sind nicht irgendwelche Seitenströmungen. Und da sieht man schon, dass da also einerseits ein gewisser Stolz auch da ist, dass man selber vielleicht besser ist und eben hier alles getan wird, um auch Nichtjuden abzuwerten. Und wie ich vorhin sagte, Bileam scheint einfach ein gefundenes Fressen zu sein, weil wir einen ganzen Wochenabschnitt haben, wo es um einen Nichtjuden geht. Und ich selber tue mich mit dieser Interpretation, auch wenn ich einfach den Wortlaut ansehe, einigermaßen schwer. Also ich kann das auch, ich würde das nicht so interpretieren, wie es Rashi tut, sondern wirklich, ich sehe da eigentlich eher jemanden, der letztlich versucht, Gottes Willen zu tun und ja nie gesagt hat, ich will Israel verfluchen. Aber es gibt eben eine ganz starke Tradition in der Auslegung, die das anders sieht. Und es ist überhaupt keine Frage, es ist eine Sache, und da will ich gleich auch noch, wenn wir nach dem Waleiwowitsch gelesen haben, nochmal darauf kommen. Es ist eine Sache, wenn sowas Rashi schreibt. Wir überlegen, wann hat Rashi gelebt? Der hat gelebt zur Zeit des ersten Kreuzzugs. Und hat ja lange Jahre in Worms gelebt. Er war schon nicht mehr in Worms 1096, als die Kreuzfahrer die jüdische Gemeinde von Worms und von den Nachbarstädten Speyer und Mainz vernichtet haben, aber es waren Bekannte von ihm, die da umgekommen sind. Und dass er von daher wirklich in seinem Leben die Feindschaft der anderen gespürt hat und dann sich das auch auf seine Interpretation auswirkt, ist vielleicht nicht so erstaunlich. Die andere Frage ist, was passiert heute, wenn sich die Dinge in gewisser Weise ja umgekehrt haben und Juden hier Souveränität haben und auch Kontrolle über Nichtjuden im Land haben und Da sieht man auch in vielem, was heute geschieht, wie schwierig das ist. Da werde ich auch, wenn wir die Abschnitte aus dem Deuteronomium haben, werde ich da manche aktuellere Interpretationen noch nehmen, auch damit Sie sehen, wo die Problematik ist. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Herausforderung heute für jüdische Theologie, nicht in diese Schiene zu gehen, wenn man eben auch die Möglichkeit hat, seine Macht zu gebrauchen und sie zu missbrauchen, natürlich auch. Frau Dankowski.
Ja, Sie fragten nach unserer Meinung oder Stellungnahme. Als ich das gelesen habe und auch jetzt noch beim zweiten Mal, ich bin noch etwas erschüttert, ehrlich gesagt. Vielleicht, ich habe mich gefragt, warum so? Wahrscheinlich, weil der Biliam schon seit ewigen Zeiten bei mir so positiv besetzt ist. Eine ganz beliebte Gestalt, auch im Kindergottesdienst. Und da wird dann natürlich ganz anders interpretiert. Und da möchte ich auch gar nicht so unbedingt von abweichen. Also ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, den hier nach Strich und Faden eigentlich auf die Schattenseite zu stellen. Und ich kann es auch im Nachhinein nicht wirklich erkennen. Wir haben das nun geklärt, auch aus dem historischen Kontext heraus, wie es zu so etwas kommen kann, natürlich. Aber ich finde, dass das geht eigentlich an der Tendenz dieses Textes vorbei. Ist das denn nicht so, dass im Grunde genommen am Ende doch geschrieben steht gewissermaßen, dass man sich keiner anderen Macht bedienen kann, sage ich mal, um das Volk Israel zu gefährden, weil doch da einer ist, der mag jetzt aus Mesopotamien kommen und der mag wie auch immer verwandt sein. Aber der tut schlicht und ergreifend das, was Gott bestimmt hat, und fällt diesem Segen und fällt dieser Verheißung nicht in den Arm und lässt sich nicht korrumpieren. Also, ich finde das also regelrecht anstößig, was da passiert.
Ja, ich sagte ja, ich tue mich auch hier sehr schwer mit Rashi. Es sind eigentlich so zwei Dinge: Rashis Interpretation von der Person Esaus und seine Interpretation von Bileam, wo ich jedes Mal wieder denke, also man kann sich vielleicht an einzelnen Worten festhalten, aber so die Gesamtsicht wirkt irgendwie schon sehr tendenziös. Und also der Grund war, ich denke, letztlich baut diese gesamte negative Sicht davon raus, dass später im Buch Numeri, das ist im übernächsten Wochenabschnitt, wenn von dem Krieg gegen die Midianiter gesprochen wird, eben als Strafe dafür, dass die Midianiterinnen die Israeliten verführt haben, da heißt es eben, dass dabei auch Bileam getötet wurde. Und man wird daraus dann die Beziehung gezogen, was eigentlich eben auch nicht wörtlich so im Text steht, dass Bileam dafür verantwortlich war, dass die Midianiterinnen, die Moabiterinnen, eigentlich ja die Israeliten verführt haben. Also sozusagen auf diesem einen Vers, dass er da getötet worden ist, schlägt sozusagen zurück auf den ganzen Abschnitt hier, wo ich auch sagen würde, er steht eigentlich für eine ganz andere Person da. Aber was mir gerade noch einfällt, ist es natürlich nicht so, dass die jüdische Interpretation alle Nichtjuden, die in der Tora auftauchen, negativ interpretiert. Wir hatten ja gesehen, dass Jitro, der Schwiegervater des Mose, eigentlich ganz gut wegkommt. Der ist sozusagen das positive Bild für jemanden, der sich freut über die Erfolge, die die Israeliten haben und er vielleicht sogar seine eigenen Leute konvertiert zum Glauben an den einen Gott. Also es kann auch anders gehen, aber wir haben eben auch dieses Beispiel von Bileam. Ja, Herr Smith.
Ja, ich wollte einen anderen Aspekt dabei fragen, was mir beim Lesen und Studieren gekommen ist, ist, geht es hier auch nicht um das Unterschied zwischen biblisches Wunder und magisches Wunder? Das habe ich gefunden schon, dass es gibt, was ist von Gott so gesagt und was ist nur Magie? Ne?
Ja, da
Also,
geht auch gleich Leibowitz noch mal drauf ein,
ja, darum.
dass
Darum.
Bileam tatsächlich nie Prophet genannt wird, sondern eher ein Zauberer. Also da sind schon einige Dinge, an denen man sich festmachen kann, dass seine Macht nicht sozusagen die prophetische Macht ist, sondern vielleicht der Versuch, mit Magie Gott in eine bestimmte Richtung zu drängen. Das ist
Genau,
durchaus
genau,
möglich.
genau. Das wollte ich nochmal auch nennen. Das, weil, ja, ich weiß, ich, meine Frage ist noch von, ja, Ich kenne Biliam, die Geschichte kannte ich nicht so gut, aber warum hat er denn, was Frau Damkowski gerade gesagt hat, so eine positive Gedanke bei in die christliche Welt gekriegt? Also, aber gut, ich bin nicht so bekannt in die.
Ich habe jetzt nicht großchristliche Auslegungen nachgeguckt, aber ich glaube, die christliche Auslegung geht schon eher in die Tendenz zu sagen, ja, William hat ja von Anfang an gesagt, ich werde nur das sagen, was Gott mich sagen lässt. Und damit, und wahrscheinlich ist auch einfach, wie Sie auch vorhin sagten, Frau Donkowski, im Kindergottesdienst die Geschichte mit der Eselin ist natürlich wunderschön. Das ist keine Frage. Brigitte?
Du hast es eben schon angesprochen, die Wirkung, die dieser Midrasch bis vielleicht in die Gegenwart hat. Und gerade wenn du gesagt hast, eigentlich mit dem Wochenabschnitt wird auch der Raschi immer schon dazu gelesen, das spricht ja irgendwie dafür, dass auch dieses Gift, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der Abwertung, da irgendwie vielleicht mittransportiert wird. Deshalb nochmal die Frage, wie gehen heutige Ausleger gerade mit dieser Auslegung um?
Ja, wir haben gleich noch Leibowitz, der eine total spannende Erklärung dazu hat, und noch einen Ausleger aus dem 19. Jahrhundert, Chardin, der zumindest versucht hat, das ein bisschen ausgewogener darzustellen. Aber ich werde mal nachsehen. Es gibt jede Woche, bekomme ich per E-Mail immer eine Predigt zum Wochenabschnitt von den Rabbinern für Menschenrechte. Die kommen immer erst donnerstags oder freitags, darum kann ich die nie verwerten, aber ich werde diesmal mal reinschauen, ob, wenn eine interessante alternative Deutung kommt, dann würde ich die beim nächsten Mal noch nachtragen, ob da jemand eine Idee hat, wie man mit dem Biliam sonst noch umgehen könnte.
Aber wie ist deine Einschätzung dazu, inwieweit diese Abwertung des anderen heute einfach ein mehr oder weniger normaler Bestandteil ist, des Selbstverständnisses auch? Natürlich nicht überall.
In der Orthodoxie in Israel und gerade unter den religiösen Siedlern ist das natürlich vorherrschend. Also es gibt auch, gerade auch an der Ecke von Jerusalem, wo ich wohne, sind auch die modernen Orthodoxen, die sich sicher bemühen würden, das ein bisschen anders auszulegen. Aber für Israel selber muss man wohl leider sagen, dass die eher in der Minderheit sind. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Amerikanische Ausleger werden da wahrscheinlich nochmal ein Stück dran anders gehen, aber. Ja, hier ein großer Teil sieht einfach nicht die Notwendigkeit, zu sagen, das damit aufzuräumen. Ne.
Danke.
Herr Müller.
Ja, mir fällt nur auf diese besondere Betonung des Nichtjuden Biliam. Heißt doch an für sich, dass er auf jeden Fall nicht ein Anhänger von Hashem, also von Yahweh ist. Er ist nicht Anhänger.
Das
Ja,
ist
aber
noch eine
trotzdem
Frage, mit
im
der sich auch
nächsten
Chardin
Vers.
auseinandersetzt. Denn es ist für Bilian ja schon klar, dass es der Gott Israels ist, der mit ihm redet und der sich ihm offenbart. Also die Frage, an welchen Gott er glaubt, ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Wieso ist ihm so klar, dass das der Gott Israels ist, der zu ihm spricht? Er ist doch gewohnt, hier mit magischen Tricks oder mit, ich sag mal positiv, mit magischen Elementen hier zu arbeiten.
Ich schaue gerade mal, immer wie ich schnell finde.
Weil er sich im nächsten Vers ja praktisch sofort dem Gott, also seiner Stimme, unterwirft. Er sagt, was er sagt, werde ich sagen oder tun.
Also, ich meine, es heißt zumindest im biblischen Vers in 22,8 heißt es ja, und er sprach zu ihm. Also sozusagen zumindest dem Text, dem Erzähler ist klar, dass es der Gott Israels ist. Und es scheint, also mein Eindruck ist, dass schon Bileam der Meinung ist, dass es dieser Gott ist, der. Oder eben der Gott, der Macht wohl auch über die ganze Welt hat.
Ja,
Aber
aber
vielleicht warten wir noch mal, was Chardin dazu sagt. Er stellt nämlich genau diese Frage, ob Biliam an den Gott Israels oder an Götter, Götzendienst, Götzendiener war.
Nur wenn in der Schrift er heißt, der Erzähler dieser Schrift ist ja kein objektiver Beobachter.
Nein, wie gesagt, das ist nicht zwingend. Es kann etwas sein, was sozusagen uns als Lesern der Text sagen will und nicht unbedingt auch die Personen wissen müssen. Das ist,
nein, er ist hört Zwingend. Eine Stimme.
Das ist richtig, ja. Ja, versuchen wir nochmal, vielleicht kann uns Jeschajahu Leibowitz ein bisschen helfen, diese Abneigung gegen Bileam zu erklären. Er hat da Sachen gebracht, die mir selber nicht bewusst waren und ich finde das total spannend. Das könnte eben vielleicht einerseits diese Feindschaft erklären und sie natürlich auch in gewisser Weise noch problematischer machen. Also, was schreibt Leibowitz dazu? Der Wochenabschnitt Balak, der als Bileam-Episode bekannt ist, gehört zu den merkwürdigsten Abschnitten in der Tora. Die Erzählung des Ereignisses und seine zentrale Person, Bileam, sind ganz und gar nicht klar. Wer war dieser Mann, dessen Fluch große Gefahr für die Verfluchten zugeschrieben wurde und dessen Worte nachher in Segen umgewandelt werden? Und der die Größe Israels am Ende der Tage voraussieht? Wer ist der Mann, der ein enormes Missgeschick in Israel verursachte und schließlich deswegen durch Israel getötet wurde? Das ist eben dieser Vers in Numeri 31,8, wo es heißt, dass im Krieg gegen die Midianiter, die eben für die Verführung der Israeliten verantwortlich gemacht werden, dass da auch Bileam getötet wird. Man muss die Tatsache beachten, dass Bileam in der Bibel nie Prophet genannt wird, sondern jedes Mal, wenn es um sein Wesen geht, zweimal wird er Bileam der Zauberer genannt. Zauberer, etwas nach Meinung der Tora Abzulehnendes und Ungehöriges. Aber dies ist der Mann, dem eine göttliche Offenbarung zuteil wird, und über sich selbst sagt er, dass er ein Seher ist, der den Allmächtigen schaut. Die frühen Ausleger wunderten sich darüber. Und die Verwunderung setzt sich fort unter denen, die die Bibel studieren und über sie nachsinnen, bis zum heutigen Tag. Das Ausmaß der Verwunderung kommt zum Ausdruck in einem Wort unserer Weisen, das erschütternd scheint. Einer der Amoräer, das sind die Rabbinen der Zeit des Talmud, sagt zu dem Vers am Ende der Tora: Es stand kein Prophet mehr in Israel auf wie Mose. In Israel stand er nicht auf, aber unter den Völkern der Welt stand er auf. Wer ist dies? Bileam ben Beor. Es ist unvorstellbar, dass derjenige, der das gesagt hat, Bileam ben Beor auf einer Stufe mit unserem Lehrer Mose darstellen wollte. Man muss diese Aussage dahingehend verstehen, und einige Bibelausleger haben das getan, dass der Amoräer sagen wollte, dass es unter den Völkern der Welt jemanden gab, dessen Funktion für die Völker der Welt parallel zu der unseres Lehrers Mose für Israel war. Mose war der Gesetzgeber Israels und für die Völker der Welt stand jemand auf, der ihnen Gesetzgeber war. Und damit wird nichts hinsichtlich eines Vergleichs zwischen der Stufe dieses Gesetzgebers und der des anderen Gesetzgebers gesagt. Aber wir fragen uns sofort, war denn Bileam ben Beor Gesetzgeber der Völker der Welt, parallel zu unserem Lehrer Mose, dem Gesetzgeber Israels? In der Bibel selbst gibt es keinen Hinweis darauf. Er war ein Zauberer und die Völker der Welt glaubten an die Zauberkraft, die er hatte. Aber wo haben wir gesehen, dass er ihnen gegenüber die Funktion des Gesetzgebers erfüllte, die Grundlagen der Religion niederlegte und so weiter? Ähnlich der Funktion Moses. Sofort sind wir gedrängt, an jemanden zu denken, der zwar aus Israel war, aber tatsächlich den Völkern der Welt gegenüber eine Funktion erfüllte, die ähnlich der war, die Mose für Israel erfüllt hat. Und, willentlich oder nicht, absichtlich oder nicht, den Grund für ihren Glauben legte. Ich meine Jesus. Die merkwürdige Assoziation zwischen Bileam ben Beor und Jesus, der etwa 1500 Jahre nach ihm lebte, ist in der talmudischen und Midrasch-Literatur verbreitet, in verschiedenen Ausprägungen. Manchmal wird Bileam als wahrer Prophet für die Völker der Welt dargestellt, der im Namen JHWHs, des Gottes Israels, zu ihnen spricht und sie vor Jesus warnt, der kommen wird. So ist es im Midrasch Tanchuma, und diese Dinge erscheinen ausdrücklich natürlich nur in den nicht zensierten Ausgaben, der sich auf die Worte Biliams bei seinem Segen über Israel bezieht. Nicht ein Mensch ist Gott und täuscht. Und so lautet der Midrasch: Biliam sah voraus, hier sieht er wirklich voraus, sieht die Zukunft, dass in der Zukunft ein Mensch, Sohn einer Frau, eine eindeutige Anspielung auf die christliche Mythologie, aufstehen wird, der sich selbst zu Gott erklären wird. Und deshalb wurde der Stimme Bileams Kraft gegeben, die Völker der Welt hören zu lassen: Geht nicht hinter diesem Mann irre, nicht ein Mensch ist Gott, ein Mensch kann niemals Gott sein. Und wenn er sagt, dass er Gott ist, betrügt er. Das ist die Deutung des Verses: Nicht ein Mensch ist Gott und täuscht. Und im weiteren Verlauf der Dinge sagt Bileam wieder einen Vers, dessen wörtliche Bedeutung uns ganz und gar nicht klar ist. Und er hob mit seinem Spruch an und sagte: Wer wird leben, wenn Gott hinstellen wird? Dazu wieder die Auslegung des Midrasch: Wer wird leben von jener Nation, die auf die Worte des Mannes hören wird, der sich zu Gott gemacht hat? In diesem Fall besteht kein Zweifel, dass die Dinge über Jesus gesagt werden. Wieder wird Bileam als Prophet, als wahrer Prophet dargestellt, der für die Völker der Welt auftrat, um sie vor dem Irrtum zu warnen. Aber er hatte keinen Erfolg. Aber in anderen Fällen, auch in Worten unserer weisen seligen Angedenkens, sehen wir eine Art Assoziation zwischen Bileam und Jesus. Eine Assoziation, die Bileam nicht zur Ehre, sondern zum Tadel gereicht. Die Assoziation geht so weit, dass es in einigen Fällen so aussieht, nicht nur so aussieht, sondern man kann es nicht leugnen, dass der Name Bileams einfach als Deckwort für Jesus benutzt wird. Es gibt eine sagenhafte Erzählung über Onkelos, den Konvertiten. Das ist die wichtigste aramäische Übersetzung der Tora geschrieben hat. Eine Gestalt, die wir gut kennen, der Erzählung nach Römer hohen Standes war und sich der Welt der Religion Israels genähert hatte und anfing darüber nachzudenken, ob er konvertieren und sich dem Volk Israel anschließen solle. Schlussendlich, wie wir wissen, tat er dies. Aber als er darüber nachdachte, holte er durch Beschwörung aus der Unterwelt drei Männer herauf, von denen er wissen wollte, ob es lohnenswert und angemessen ist, sich dem jüdischen Volk anzuschließen und wie man dieses sehen soll. Die drei Männer, die er heraufholte, waren der Frevler Titus, Bileam ben Beor und Jesus der Nazaräer. Die beiden ersten, Titus und Bileam, die beiden Heiden, sprachen verächtlich über das Volk Israel und warnten Onkelos, sich ihm anzuschließen. Jesus sprach mit Preis über Israel und riet ihm, sich Israel anzuschließen. Der Midrasch schließt: Komm und sieh, was der Unterschied zwischen einem Sünder in Israel, Jesus, der ein Sünder in Israel ist, und den Propheten der Welt ist. Bileam ben Beor, der Prophet der Völker der Welt, verurteilt Israel und hetzt sogar gegen Israel auf. Und dieser Jude, obwohl er ein Sünder in Israel ist, ist in seinem Herzen und seinem Bewusstsein dem Volk Israel nahe. Dem kann man noch alles Mögliche hinzufügen, und ich führe hier noch eine Geschichte an, die äußerst überraschend ist. Es wird erzählt, dass ein Minäer, eigentlich im Talmud ist das Wort für die Angehörigen einer der frühchristlichen Sekten, einen der Weisen Israels fragte: Ist dir bekannt oder hast du gelernt, gelesen oder gehört, wie alt Bileam bei seinem Tod war? Jener Bileam, der durch Israel unter der Führung des Pinchas getötet wurde. Antwortete ihm der Weise: Ich habe zwar keine Tradition darüber, aber da es heißt in Psalm 55, Leute, die Blut vergießen und betrügen, werden die Hälfte ihrer Tage nicht erreichen, nehme ich an, dass er das 35. Lebensjahr, das die Hälfte der Tage des Menschen ist, nicht erreicht hat. Antwortet ihm der Minäer: Du hast genau getroffen, denn ich habe im Buch Bileams gefunden, dass Bileam 33 Jahre alt war, als Pinchas, der Bandit, ihn getötet hat. Pinchas, der Bandit, also die Bedeutung des Wortes Bandit, ist ein Räuber oder Mörder. Was ist das Buch Bileams? In der Tora haben wir nicht gesehen, dass er ein Buch verfasst hat. Aber die Sache des 33. Lebensjahres ist sehr klar. Das gehört in die christliche Tradition, dass jener Mann, so wird Jesus meist im Talmud bezeichnet, 33 Jahre alt war. Und was bedeutet Pinchas der Räuber? Ein sehr merkwürdiger Ausdruck. Man kann ihn natürlich wörtlich deuten. Nachdem Pinchas ihn getötet hatte, wurde er Bandit genannt. Aber einer der neueren Weisen Israels, Forscher jüdischer Quellen und der Geschichte des Volkes Israel im 19. Jahrhundert, brachte eine sehr radikale Deutung, die wirklich überzeugt. Pinchas der Räuber, das heißt eben auf Hebräisch Pinchas Lista'a, ist nichts anderes als eine Verschreibung, absichtlich oder unabsichtlich, für Pontius Pilatus. Dann erhellen sich die Dinge. Im Buch Bileams, das heißt in den Schriften des Evangeliums, steht geschrieben, dass er 33 Jahre alt war, als Pontius Pilatus ihn tötete. Und die Anspielung auf Leute, die Blut vergießen und betrügen, spielt in diesem Zusammenhang vielleicht auf die Verwendung derselben Worte gegenüber den Schülern Bileams des Frevlers in Mishnah Avot an. Diese Assoziationen zwischen Bileam und Jesus in jeder Richtung, Bileam gegen Jesus, Bileam als Gefährte Jesu und Bileam als Jesus selbst, sind alle sehr merkwürdig und seltsam und höchst interessant. Ja, also höchst interessant fand ich sie auch. Und wenn man natürlich eben sieht, dass es zumindest einige Texte gibt, wo Bileam sozusagen ein Deckname für Jesus ist, kann man vielleicht auch im Nachhinein sagen, dass Rashi und andere in ihre Texte über Bileam hineingeschrieben haben, was sie gerne den Christen gesagt hätten. Das wäre dann zumindest eine Möglichkeit. Ob das die Sache einfacher macht für heutige Zeiten, ist nochmal eine andere Sache. Und natürlich auch, Leibowitz hatte ja hier in der Klammer erwähnt, dass man das natürlich nur in den nicht zensierten Ausgaben lesen kann. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, wo es ja schon genug christliche Gelehrte gab, die Hebräisch und Aramäisch konnten, mussten ja manche Sätze aus dem Talmud oder aus anderen jüdischen Schriften gestrichen werden, weil die als fürs Christentum verletzend galten. Und das hat man jahrhundertelang so beibehalten und eigentlich erst in Israel, wo moderne aus oder heißt neue Drucke herausgegeben werden, ist zum ersten Mal seit Jahrhunderten sind diese zensierten Sachen wieder neu in die Ausgaben reingekommen. Ja, dazu Anmerkungen. Frau Fricke.
Hat das denn vielleicht was damit zu tun, dass es um Judenchristentum und Heidenchristentum geht, dass Jesus mit Bileam verglichen wird oder eine Parallele gezogen wird zwischen beiden? Denn ich denke, das ursprüngliche Judenchristentum, also glaube ich um Petrus herum, konnte sich ja nicht so entwickeln wie das, was Paulus dann gemacht hat, der eben ja zu den Heiden gegangen ist und völlig neue, ja, oder auch neue Gesetze hineingebracht hat als nur jüdische Gesetze. Also so dass, ich weiß nicht genau, wann das geschrieben worden ist und wann die Interpretation eben gemacht worden ist, Bileam und Jesus könnten eben eine Person sein oder ein Deckname für den Sachverhalt. Mhm.
Also Rashi ist natürlich zu einer Zeit, wo die Trennung zwischen Christen und Judentum schon lange vollzogen ist und auch kaum noch Judenchristen gibt oder allenfalls noch als ausgegrenzte Gruppierungen. Bei den Midrashim ist es immer schwierig zu sagen. Und es gibt ja auch heute durchaus manche Forscher, die sagen, dass diese endgültige Trennung gar nicht so schnell geschehen ist, dass das vielleicht wirklich bis ins 4., 5. Jahrhundert noch gedauert haben kann. Und von daher kann man sagen, ist es eigentlich immer möglich, dass sowas im Hintergrund steht und auch gerade der Midrasch, also leider gibt Leibowitz nicht die Quellen an, also er sagt, er zitiert den Midrasch, aber weil das eben das Buch mit seinen Texten, das ist basiert auf einer Hörfunkserie und von daher weiß ich nicht, auf welchen Midrasch er sich bezieht, also es hat keine Fußnoten mit Verweis auf die Midraschim, wo er eben den Minäer erwähnt, der ja eben wahrscheinlich so ein Judenchrist ist. Aber möglich sind solche Sachen und Leibowitz selber weist ja auch darauf hin, dass letztlich man sagen kann, dass Jesus oder vielleicht müsste man eigentlich eher sagen Paulus oder dann das Heidenchristentum die Funktion übernimmt, die hier Bileam zugeschrieben wird, dass er so wie Moses den Israeliten, den Völkern die Gesetze gegeben hat. Frau Krüger-Dohm? Man kann Sie noch nicht hören, sind Sie noch stumm geschaltet?
Biliam hat doch sicher zu einer ganz anderen Zeit gelebt als Jesus. Und deswegen kommt es mir ziemlich abenteuerlich vor, die zusammenzusehen.
Das sind natürlich Dinge, also auch die Leute, die das gemacht haben, haben natürlich nicht gedacht, dass das der Wortsinn ist, aber das sind Techniken sozusagen in die Auseinandersetzungen der eigenen Zeit in die Tora zurückzuversetzen. Wir hatten das ja gesehen und das ist wirklich eben ein berühmtes Beispiel und ist wirklich durchgehalten worden. Wir hatten ja die Wochenabschnitte gesehen, wo die Konkurrenz zwischen den Zwillingsbrüdern Jakob und Esau kommt und gesehen, Esau ist dann, das ist noch in der Bibel, er ist der Stammvater der Edomiter, und für die mittelalterliche Interpretation oder eigentlich auch schon die späten Midrashim ist klar, Edom ist Rom, Edom ist die Kirche. Das ist, und die unterscheiden dann nicht mehr, was sozusagen das Spätere ist und was die ursprünglichen Brüder in dem biblischen Text sind. Also das sind, da merkt man eben auch, wie Interpretation in bestimmte Zeiten übertragen wird.
Okay, danke.
Herr Müller?
Ich habe also einen recht interessanten Vers hier gefunden, und zwar im Nehemia-Buch 13,2. Nehemia wird, in diesem Vers wird also ausdrücklich Biliam genommen, zur Rechtfertigung der Auflösung der Mischehen, die Nehemia dann nach der Rückkehr aus dem Exil ja in Jerusalem durchgeführt hat. Nehemia 13,2.
Ja, ich habe es. Ja, also da scheint man das Buch Nehemia eben schon zusammengezogen hat, was wir in unserem Wochenabschnitt haben und was eben nachher erzählt wird bei dem Krieg gegen die Midianiter. Also was eigentlich in unserem Wochenabschnitt nur hintereinander steht, eben erst tritt Biliam auf und dann fangen die Israeliten an, Beziehungen zu den Moabiterinnen und den Midianiterinnen zu haben. Da wird in der Auslegungstradition Biliam für verantwortlich gemacht. Und ja, man eigentlich nur rückschließen kann, eben, dass seine Tötung in diesem Krieg erwähnt wird. Und wie alt diese Auslegung ist, da kann dann wirklich der Text aus Nehemia ein Zeugnis für sein, das schon also irgendwann in der persischen Zeit, 40. vorchristliches Jahrhundert, diese Sicht Biliams schon ziemlich stark war. Also auch zu einer Zeit, wo es noch kein Christentum gab, natürlich.
Das heißt also, man hat absolut Belege für beide Aspekte. Die positive und auch die negative von Biliam. Weil Biliam ist ja auch irgendwo in Qumran erwähnt. Ich weiß nicht, wo.
Es ist nicht Qumran. Man hat einen Text im heutigen Jordanien gefunden, wo der Name Biliams vorkommt. Also im Gegensatz zu Mose, oder von dem wir ja kein historisches Zeugnis haben, dass er existiert, gibt es also ein Zeugnis, das man gefunden hat, dass dieser Biliam also wohl wirklich existiert hat, dass es sich um eine historische Figur handelt. Ja, dann sehen wir uns vielleicht noch den Versuch von Chadal an, italienischer Rabbiner des 19. Jahrhunderts, der auch der jüdischen Aufklärung verpflichtet war. Und der stellt wirklich an den Text so ein paar wichtige Fragen. Und man würde sagen, also im Unterschied zu Rashi versucht er schon ein bisschen ausgeglichener zu sein. Und ich denke auch in seinen Fragen wird auch deutlich, wie merkwürdig dieses Phänomen Biliam eigentlich ist. War Biliam ein Diener des Ewigen oder ein Götzendiener? Er war ein Götzendiener, denn er war ein Zauberer. Das ist der eine Ausdruck, den auch Leibowitz erwähnt hatte. Das kommt in Josua 13 vor, wo eben auch Josua nochmal erinnert an die Geschichte von Biliam. Und wenn er dem Ewigen gedient hätte, hätte er sich an Israel gehaftet. Das ist ein Ausdruck, wäre er zum Judentum übergetreten und wäre wenigstens nicht gegangen, um sie zu verfluchen, nachdem der Ewige ihm gesagt hatte, gesegnet ist es. Und hätte nicht Wahrsagerei benutzt, damit es dem Ewigen gefalle, sie zu verfluchen, wenn er wusste, dass er der einzige Gott ist und dass sie sein besonderes Volk sind. Und als er zu Balak kam, hätte er ihm sofort sagen müssen, dass dies das Volk ist, das der Ewige sich erwählt hat und dass es unmöglich ist, dass er von ihm genug haben werde. Aber was er sagte, ich kann den Mund des Ewigen meines Gottes nicht übertreten, dies gehörte zu den Wegen seines Glaubens, jeder Gottheit zu dienen, wenn er sie braucht. Und jetzt brauchte er den Gott der Hebräer, dass er Israel verlasse. Was war sein Glaube? Er befasste sich mit Zauberei, Vorhersagen und Wahrsagerei und kannte sich in allen Formen des Gottesdienstes seiner Zeit aus und sagte mit Zauberei die Zukunft voraus. Und da er sich in allen möglichen Formen des Gottesdienstes auskannte, übte er vor jeder Gottheit den Dienst aus, der ihr erwünscht war, und glaubte, dass dadurch dieser Gott sich einem Menschen oder einem bestimmten Volk nähere oder von ihm entferne. Und der Brauch der Römer ist bekannt, dass sie, wenn sie eine Stadt belagerten, deren Götter beschworen, sie zu verlassen. Und siehe, er wusste, dass der Gott Israels, JHWH genannt wird, dass er an der Zahl 7 gefallen hat, eben die 7 Altäre, und an Rindern und Widdern. Handelte er mit Betrug oder in gutem Glauben? In gutem Glauben, denn er segnete oder fluchte, je nachdem, was er im Traum gesehen hatte oder was sich durch die Zauberei und Wahrsagerei ergab, denen er immer nachging. Denn wenn wir sagen wollen, dass er betrog und sagte, ruht hier diese Nacht, um Zeit zu gewinnen, und nachher, denn er weigert sich, um sich selbst Wertschätzung zu geben, dann hätte er, als er kam, um zu verfluchen und gezwungen wurde zu segnen, ein Wunder in sich fühlen und von großer Furcht ergriffen werden müssen, sofort aufhören und weggehen müssen. Und wenn du sagst, dass auch all seine Segnungen nur seine Erfindung waren, denn er sah, dass Israel Erfolg hat und begriff, dass er sich als Lügner erweisen würde, wenn er sie verfluche, warum ist dann diese Episode in der Tora aufgeschrieben worden? Und wie konnte Mose sagen, und der ewige dein Gott wollte nicht auf Bileam hören? Und warum fügte er hinzu, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, und er zerschmettert die Schläfen Moabs, womit er sich Balak verhasst machte? Sondern es scheint wirklich, dass er aus gutem Glauben handelte, entsprechend dem, was ihm seine Lehrer, die Zauberer, vermittelt hatten. Und er glaubte, dass Handlungen die Macht haben, Gott von einer Eigenschaft zur anderen zu bewegen. Und er sagte, ruht hier diese Nacht und ich werde euch eine Antwort geben. Denn er verließ sich auf die Träume und sagte, wie der Ewige zu mir sprechen wird. Denn er tat irgendeinen Dienst an dem Gott der Hebräer, damit er ihm im Traum mitteile, ob er will, dass er gehe und sein Volk verfluche. War er ein Prophet oder nicht? Er war kein Prophet, sondern ein Zauberer und Götzendiener. Nur dieses Mal legte der Ewige seine Worte in seinen Mund zur Ehre Israels. Warum verwandelte der Heilige, gepriesen sei er, Fluch in Segen? Warum ließ er Bileam nicht verfluchen und er selbst segnete? Weil es Israel nicht erlaubt war, Moab zu provozieren. Und das ist eigentlich, was uns erst in Deuteronomium erzählt wird, gleich im Vers 2,9. Und wenn Bileam verflucht hätte, hätten Bileam und Balak sich gerühmt, dass es seinem Fluch gelang, den König und das Volk, die ihn gemietet hatten, zu retten. Denn sie wussten nicht, dass der Ewige befohlen hatte, bedränge Moab nicht, und würden sagen, dass der Fluch sie mutlos machte und ihre Tapferkeit zugrunde richtete. Und vielleicht wären die Moabiter auch mit schwerem Volk und mit starker Hand gegen sie ausgezogen, wie es Edom getan hatte, und Israel hätte sich von ihnen entfernt wegen des Gebotes des Ewigen, wie sie es bei Edom taten, und sein Name wäre gelästert worden. Also hier der Versuch von Schadal, dieser Person, irgendwie gerecht zu werden. Und ich denke zumindest, dass er sagt, er handelte in gutem Glauben, ist eine gewisse Ehrenrettung Bileams im Vergleich zu dem, was wir bisher gesehen haben. Aber was sind sonst noch an Anmerkungen dazu da? Herr Müller?
Ja, die Frage ist tatsächlich, warum gibt die Tora der Geschichte von Bileam so großen Raum? Was soll die sagen?
Was, ja, ist das, die ist wirklich Aussage? Eine Frage, auf die es keine befriedigende Antwort gibt. Das, ja.
weil wir kommen ja gleich noch drauf, hier diese Voraussage von Jesus eventuell. Wir sagen ja auch, Biljam ist kein Prophet. Aber gleichzeitig anerkennen wir seine Aussagen, die er hier mit Stern, der kommen wird und so weiter macht, dann nehmen wir seine Prophetie ernst. Oder wir nehmen sie sogar als Legitimation.
Ja, und auch Chadal, der ja einerseits sagt, Biljam ist kein Prophet, aber er sagt, dieses eine Mal war es ja der wahre Gott, der ihn seine Worte in den Mund gelegt hat. So, dass also die Worte Biljams eigentlich als wahr zu gelten haben. Das macht die Spannung vielleicht auch noch mal ein Stück größer. Ja. Das.
Weil die Frage ist ja auch offen, wer segnet nachher? Biljam oder Gott? Wenn Biljam segnet, segnet er dann freiwillig oder gezwungenermaßen?
Am Anfang ist es sicher so, dass es Gott ihm in den Mund legt und auch grundsätzlich, das hatten wir auch an anderen Stellen schon mal so, Segen muss man wohl schon als etwas verstehen, das nur von Gott geben kann. Also der Mensch kann eigentlich nur der Kanal sein, durch den der Segen gegeben oder ausgesprochen wird, so wie wir es ja auch mit dem Priestersegen in Numeri 6 haben. Da heißt es ja, dass die Söhne Aarons die Israeliten segnen sollen, damit ist auch nicht gemeint, dass sie sozusagen den Segen herabrufen können, sondern sie sollen Gott bitten, dass er die Israeliten segnet. Also der Segen ist in dem Sinne etwas, was nicht verfügbar ist, sondern was nur Gott geben kann. Aber es scheint bei dem dritten Mal, wo Biljam losgeht, da heißt es ja in 24,1 und Biljam sah, dass es in den Augen gut ist, in seinen Augen gut ist, Israel zu segnen. Und er hat sich nicht mehr mit Wahrsagerei beholfen. Also sozusagen, da begreift er selber schon, und da könnte man vielleicht sagen, auch aus eigenem Willen oder eigener Entscheidung spricht er den Segen über Israel, über den er natürlich nicht verfügen kann. Aber sozusagen ist es nicht, dass Gott ihn vergewaltigt, dass er nicht anders kann, sondern dass Biljam es so ansieht, dass das Richtige ist.
In 24,1 sagt er aber nur, dass es in den Augen Gottes gut ist, Israel zu segnen. Das heißt ja, nicht, dass er
aber sozusagen, er nimmt es an und benutzt, wie es dann im weiteren Verlauf des Verses heißt, er behilft sich nicht mehr noch mit irgendwelcher Wahrsagerei. Also er spricht sofort den Segen aus. Also natürlich ist es immer noch etwas, was von Gott veranlasst ist, aber er begreift es sozusagen schneller und versucht auch nicht mehr noch vielleicht in eine andere Richtung zu gehen. Es ist, also so sehen es auch die Ausleger, dass das schon eine Gratwanderung ist. Eine gewisse Änderung ist in der Art, wie er jetzt sozusagen den Segen durch sich geschehen lässt. Ja, Frau Dankowski, Brigitte und Frau Krüger-Durm.
Was soll ich sagen? Ja, also ich sehe im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob das auch das ist, sage ich mal, was am Ende dazu führt, den Biljam in dieser Tradition so negativ zu sehen. Der eigentliche Anstoß besteht doch darin, ich erinnere mich an dieses Wort vorher, dass der Heilige Geist also von den Völkern genommen worden sei, dass im Gegenteil hier einer mit dem Geist Gottes ja offenbar ganz gut in Kontakt steht. Und ich kann an Biljam nicht erkennen, dass er in dieser Übergewichtung, also irgendwelchen magischen Zaubers, den man ihm da ständig unterstellt, handeln würde, sondern er ist und bleibt derjenige, der immer wieder zu bedenken gibt, ich sage das, was Gott mich sagen lässt oder Gott mir zu sagen aufträgt. Und darüber kann man ja dann mal eine Weile nachdenken, also dass Gott in seiner unendlichen Weisheit und Unerklärlichkeit offenbar jemanden aus fremden Völkern erwählt hat, um nochmal zu bestätigen, also dass er, ich sage jetzt mal so eine Art Werkzeug ist, auch zu bestätigen, dass Israel das gesegnete Volk ist und dass man ihn gerade eben nicht manipulatorisch den eigenen Zwecken unterordnen kann, für alles Geld der Welt offenbar nicht. So, das war jetzt meine flammende Rede für Bibel.
Es ist vielleicht wirklich ein guter Ansatz, um diese Bileam-feindlichen Interpretationen zu verstehen, dass eben das Ausleger sind, die in einer Zeit leben, wo man nicht besonders glücklich mit Nichtjuden ist und wo sich eben auch schon diese Tradition festgelegt hat, der Heilige Geist hat die Völker verlassen, in der Bibel steht da noch nichts von. Und nachdem man sozusagen einmal diese negative Sicht hat, die man den Anstoß von Bileam, der vielleicht ein wahrer Prophet ist, irgendwie beseitigen will. Das könnte ich mich durchaus anschließen. Brigitte?
Ja, das finde ich einen wunderbaren Gedanken, dass dieser Bileam ja offenbar so eine Provokation ist. Ja, warum denn eigentlich? Ja, weil er gehört nicht dazu und er macht aber genau das, was eigentlich sie sich ja wünschen und wünschen können und stolz drauf sein können. Und irgendwie scheinen sie damit ja nicht zufrieden zu sein. Und ich finde auch der Herr Schadal, ich finde, er hat schon auch eine sehr große Tendenz zum Negativen.
Ja, ja,
das nicht. Also so viel hat er jetzt für mich da nicht in die andere Richtung. Er ist nicht so extrem, ja. Mhm. Aber er unterstellt doch immer wieder auch schon im ersten kleinen Abschnitt, dass der das irgendwie, dass da irgendwas dahinter steht, was nicht so ganz koscher ist.
Mhm. Und mir fällt auch gerade noch mal ein, wirklich die Worte Bileams sind ja eigentlich gehören zu den wunderbarsten Worten, die über Israel gesagt worden sind. Und es ist ja dieser eine Satz, wie schön sind deine Zelte Israels. Das ist ein Vers, den man sagen soll, wenn man die Synagoge betritt. Also sozusagen, er wird irgendwo dauernd zitiert. Also seine Worte hat man dankend genommen, aber mit der Person kommt man irgendwo nicht klar. Das ist auch nochmal eine interessante Spannung, die da ist.
Ja, hier raus aus diesem Vers kommt ja das hohe Ansehen, dass Bileam den Israeliten dann zugesteht. Wenn er oben auf dem Berg Peor steht, sieht er ja das Lager der Israeliten. Und da erzählt die Legende ja eben, dass die Zelte so gebaut sind, dass sie niemals mit den Eingängen zueinander sind, um so den hohen Wert der Intimsphäre zu respektieren. Ja.
Ja, also man kann natürlich sagen, okay, das ist ja alles, was Gott durch Bileam gesagt hat. Also wir können Bileam sozusagen beiseite tun, aber ja, ja. Es gehört wirklich zu den schönsten Worten, die über Israel gesagt werden. Und vielleicht sollte man der Bileam das auch ein bisschen anrechnen. Frau Krüger-Dohm. Sie sind noch nicht zu hören.
Danke. Ich denke, dass Zauberei ja schon immer eine Rolle spielte, auch bei Mose. Und dass das zu der Zeit sicher auch ein Mittel war, um zu überzeugen. Und dass man das jetzt so besonders hier hervorhebt bei Bileam, um ihn praktisch zu diskreditieren, finde ich auch sehr übertrieben. Und zum anderen wollte ich noch sagen, dass auch, ich habe mal dieses schöne Bild irgendwo gehört, dass es mit dem Glauben der Völker ist wie mit einem Haus, die alle ihr Fenster, ihr eigenes Fenster zu Gott haben. Und dass es eben auch in den anderen Völkern eben einen Bezug zu Gott gibt und dass man das vielleicht auch zugestehen sollte. Denn ich habe zum Beispiel mal Sprüche gelesen von dem Mevlana Shalaluddin Rumi. Da hätte ich durchaus sagen können, dass das christliche Aussagen sind. Und es gibt eben bei den Völkern eben auch Weise und es gibt auch sicher Leute, die zu Gott eine Beziehung haben. Und da sollte man vielleicht auch weitherziger denken.
Ja, diese Tradition gibt es natürlich auch und es gibt ja auch im Judentum den Begriff der Gerechten unter den Völkern, die eben als rechtschaffende Menschen gelten. Wir haben natürlich sozusagen hier in Bileam eine Person, an der sich alles Negative abgeladen hat. Es gibt natürlich auch noch andere Traditionen. Und natürlich die Frage mit der Magie, dass es immer sind, auch der Stab des Mose, ist das Magie oder ist das nur ein
genau,
Zeichen? Das
sind
natürlich alles Dinge, die Tora versucht immer sehr, die Magie da rauszunehmen, um eben auch zu sagen, also letztlich ist es natürlich Gott, der es wirkt, aber es ist natürlich ein aktuelles Thema. Frau Fricke? Sie sind noch stumm geschaltet.
Ich finde es ja auch so spannend, die Wandlung, die der Bileam durchmacht. Ursprünglich geht er ja zu Ahab, um Geld zu bekommen, um reich zu werden. Und da würde man ja erwarten, er macht dann eine Weissagung von dem, wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Ne? Das ist ja häufig so mit solchen Dingen. Aber genau das macht er ja eigentlich nicht. Da macht er was Positives. Da sagt er, ich muss erst träumen. Also er ist zumindest in der Ausübung seiner Aufgabe ein ganz genauer, muss man sagen. Er träumt erst und er sagt nicht das, was Ahab von ihm erwartet, um belohnt zu werden. Ja, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass er das macht. Und vielleicht auch wissend ist, es wird
ja, ich denke, da spricht eben auch einiges für das. Und Rashi dreht es eben genau um, zu sagen, er will ja eigentlich das Geld haben, aber Gott lässt ihm halt keine andere Wahl. Gott ist stärker als er und er kann nicht das sagen, was er eigentlich machen möchte. Aber man kann es natürlich auch anders interpretieren.
Ja, und mit den Magiern ist mir nur noch eingefallen, in der Bibel ist es ja auch so, dass die drei Könige oft auch als Magier oder Weise bezeichnet werden, die zum Christentum kommen. Und vielleicht findet man da auch im Christentum eine Parallele, dass anderes Gedankengut eben aufgenommen werden kann. Also von daher finde ich den Gedanken, wäre ich nie drauf gekommen, aber den Gedanken, ihn mit Jesus zu vergleichen, da würde ich gerne noch ein bisschen nachdenken. Fand ich unheimlich spannend, ob da ja eine Brücke ist, wie der Text eben im Jüdischen verstanden werden.
Ob man es vielleicht ein bisschen auf eine positive Weise auch auslegen könnte.
Ja, natürlich.
Das wäre auch eine Idee, wie man da vielleicht weitermachen könnte.
Sehr spannend. Danke.
Ja, nehmen wir auch die letzten Minuten für die Weissagung des Bileam. Ein Stern geht aus Jakob auf. Und da gibt es wirklich eine Diskussion in der jüdischen Auslegungstradition, ist das eine messianische Weissagung oder bezieht sie sich einfach nur auf David und ist im Grunde historisch? Und der aramäische Targum, die Übersetzung von Onkelos, den wir ja gerade hatten, der ja ursprünglich auch ein Nicht-Jude war, der konvertiert ist, also der normalerweise übersetzt Onkelos ziemlich wörtlich, aber es gibt Fälle und meistens sind das auch gerade eher so prophetische Texte oder wie auch der Jakobs- und der Mose-Segen, wo er nicht wörtlich übersetzt, sondern in die Übersetzung schon eine Interpretation bringt. Und so ist es eben auch hier, dass er eben, dass ein Stern geht aus Jakob auf, übersetzt als ein König aus Jakob wird aufstehen und der Messias wird von Israel verherrlicht werden. Also einerseits haben wir eine alte Tradition, die diese Aussage auf den Messias löst. Und dann haben wir aber einen anderen Text aus dem palästinischen Talmud, wo man sieht, wie das auch zum Problem geworden ist. Wir haben nämlich einen Ausspruch von Rabbi Shimon ben Yochai über Akiva, über Rabbi Akiva. Akiva, mein Rabbi, hat einen Stern, das ist eben Kochav auf Hebräisch, geht aus Jakob auf, ausgelegt, Kosba geht aus Jakob auf. Als Rabbi Akiva bar Kosba sah, sagte er, dies ist der Messiaskönig. Sagte zu ihm Rabbi Yochanan ben Turta, Akiva, Gräser werden aus deinen Kiefern heraufwachsen und der Sohn Davids wird immer noch nicht gekommen sein. Also hier geht es um Bar Kochba bzw. Bar Kusiba, den Führer des zweiten jüdischen Aufstands gegen die Römer im Jahre 132. Was sein eigentlicher Name war, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich war es in der Richtung Kosbar. Er hat sich selber wohl als Bar Kochba, als Sternensohn gesehen, eben in Bezug auf diesen Vers hier. Und zumindest belegt der palästinische Talmud, dass Rabbi Akiva, der Zeitgenosse, so den Vers ausgelegt hat. Aber wir sehen auch in der Reaktion von Rabbi Yochanan ben Turta, dass er im Grunde genommen diese Interpretation Rabbi Akivas auf Bar Kochba als Messias ablehnt, wenn er nämlich sagt, du wirst lange im Grab liegen, wenn nämlich schon die Gräser aus deinen Kiefern heraufwachsen und der Messias wird immer noch nicht gekommen sein. Und da kommt eigentlich auch raus, wie das rabbinische Judentum eben sich auch distanziert hat von dem messianischen Anspruch von Bar Kochba, der eben auch im Talmud nicht Bar Kochba, sondern Bar Kusiba, der Lügensohn, genannt wird, und damit zu sagen, dass er ein falscher Messias war. Und eigentlich ist man sich in der Forschung relativ einig, dass der Grund war, warum die rabbinische Tradition Bar Kochba so abgelehnt hat, eben war, dass man gesehen hat, welche furchtbaren Folgen dieser Aufstand hatte, mit wahrscheinlich Zehntausenden von Toten. Also wir haben den ersten römischen Aufstand hat ja Josephus Flavius beschrieben. Es gibt keinen jüdischen Historiker, der so ausführlich den Bar Kochba-Aufstand beschrieben hat. Es gibt im Talmud einige Texte dazu, die ja wirklich furchtbare Schilderungen zeigen. Und es war wohl ein mit höchster Brutalität niedergeschlagener Aufstand. Und danach wurde ja auch verboten, Juden in Jerusalem zu wohnen. Es ist dann anstelle von Jerusalem die heidnische Stadt Elia Capitolina errichtet worden. Und es wurde auch die öffentliche Ausübung von Geboten wie Söhne zu beschneiden, Torah zu studieren, wurde vom Kaiser Hadrian alles infolge des Bar Kochba-Aufstandes verboten. Und nach der Tradition zumindest ist in dem Zusammenhang auch Rabbi Akiva dann umgekommen, der eben nicht darauf verzichtet hat, weiter Torah zu lernen und dann zu Tode gefoltert worden ist und dann selber mit dem Leben bezahlt hat, seine Unterstützung des Aufstandes. Also es gab offensichtlich diese jüdische messianische Interpretation eben gerade auch auf Bar Kochba. Aber wir sehen auch, dass man damit ein Problem hat. Und so ähnlich sehen wir es auch bei den mittelalterlichen Auslegern, der Unterschied zwischen Ibn Ezra und zwischen Ramban. Ibn Ezra besteht nämlich darauf, es nur auf David zu interpretieren, und Ramban will ja eine messianische Interpretation retten. Also Ibn Ezra schreibt, ich sehe ihn aber nicht jetzt. Also nicht jetzt, also nicht mir nahe, denn dies ist eine Prophetie auf David. Also sozusagen, das reicht Ibn Ezra, das muss nicht bis in die Endzeit gehen. Und er sagte, aber nicht jetzt, denn es war 400 Jahre später. Ich schaue ihn aber nicht nahe, ist einfach eine Verdoppelung, dasselbe nochmal gesagt. Und das Gleichnis sind der Stern und der Stab. Ein Stern geht auf, es gibt eine Art von Sternen, die am Himmel aufgehen, die am Anfang nicht da waren und nicht bekannt waren. Und ein Stab steht auf, ein Königtum, der Stab als Zepter. Und das Richtige ist in meinen Augen, dass das Wort aufgehen mag. Dass er auf seiner Bahn erscheint, wie die Sterne kämpften von ihren Bahnen im Deborah-Lied, im Richterbuch. Und viele haben es auf den Messias ausgelegt. Und jetzt kommt das Hauptargument von Ibn Ezra, warum das nicht hinkommt. Aber die Früheren sagten, dass Sancherib die Völker durcheinander gebracht hat. Und hier sind noch Moab, Amalek und Assur. Also Sancherib war ja der Assyrerkönig, der das Nordreich Israel erobert hat, die 10 Stämme in die Verbannung geführt hat und auch die Nachbarvölker, Moab, Ammon, erobert hat. Und die rabbinische Tradition sagt eben, also seit Sancherib diese Massendeportationen unter assyrischer Herrschaft durchgeführt hat, kann man eigentlich nicht mehr von Völkern wie Moab, Amalek noch sprechen, aber die werden ja hier erwähnt. Also muss sich der Spruch des Biliam auf eine Zeit beziehen, wo es diese Völker noch gegeben hat. Das ist eben Ezras Argumentation. Und ferner, warum heißt es, sie werden ever unterjochen, wenn doch das Aufgehen des Sterns am Ende des Gleichnisses stehen müsste? Und die Anhänger dieser Deutung denken, dass derjenige, wie eben Ezra selber, der ein Stern geht auf David deutet, das Kommen des Messias leugnet. Gott bewahre, denn der Messias wird in der Prophetie Daniels gut erläutert, wie ich es ausgelegt habe. Eben Ezra hat nämlich auch einen Kommentar zu Daniel geschrieben, der das Aufkommen der Könige Griechenlands erwähnt, das Aufstehen der Hasmonäer, den zweiten Tempel und die Jahre der Belagerung und die Offenbarung der Rettung danach. Und die Welt braucht keinen Propheten, solange die Worte Moses da sind, die die Hauptsache sind. Und der ja auch schon im Grunde genommen die endzeitliche Erlösung ankündigt. Und seid ihr auch bis an das Ende des Himmels verstreut, er, dein Gott, wird dich zurückführen. Und jetzt sagt er ganz konkret, und was Bileam eben weiter sagt, und er zerschmettert die Schläfen der Moabiter, so hat es David getan, können wir im 2. Samuel-Buch nachlesen. Und er wird Edom beerben. Und es ist bekannt, dass David die Oberhand über Edom und Seir gewann. Von Jakob wird er herrschen. Es wird ein Herrscher aus Jakob aufstehen und zugrunde richten, was von der Stadt übrig geblieben ist. Von jeder Stadt und gemeint sind die Städte Edoms. Und dies war Joab, der Feldherr Davids, denn so steht es geschrieben, bis er alles Männliche in Edom vernichtet hatte. Also Ibn Ezra gibt sich große Mühe zu sagen, dass sich das alles auf David bezieht und damit im Grunde eine Prophetie ist, die sich schon erfüllt hat. Ramban sieht das anders. Ein Stern geht aus Jakob auf, da der Messias die Verstreuten Israels von den Enden der Erde sammeln wird, wird er mit einem Stern verglichen, der am Firmament am Ende des Himmels erscheint, wie es von ihm heißt, und auch Ramban bezieht sich auf Daniel, und es kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Und er, also Bileam, sagte, dass er für eine weit entfernte Zeit sieht, dass ein Stern vom Ende des Himmels aufgehen und von ihm der Stab eines Herrschers aufstehen wird. Und er zerschmettert die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Schets. Und Schets ist eben der Sohn Adams, der Vater aller Nationen ist. Und er erwähnte die Schläfen Moabs, um Balak mitzuteilen, dass sein Volk nicht jetzt durch die Hand Israels fallen wird, sondern am Ende der Tage wird Moab nicht vor dem Stab, der über ihn herrscht, gerettet werden. Und er wird Edom beerben und sein Erbe wird Seir sein. Der Fall Edoms wird durch den Messias geschehen, denn unser Exil heute in der Hand Roms gilt als Edom, wie es heißt, deine Schuld ist zu Ende, Tochter Zion, ich werde dich nicht weiter in der Verbannung lassen. Heimsucht er deine Schuld, Tochter Edom, deckt deine Schuld auf. Denn er wird Edom erst heimsuchen, wenn die Schuld Zions zu Ende ist, wenn er sie nicht weiter in der Verbannung lassen wird. Daher erwähnte Bileam Edom, denn dieses ist es, das unser Königtum bestreitet. Und von ihm heißt es, eben in der Voraussage an Rebekka über ihre Söhne, und die eine Nation wird stärker als die andere sein. Es ist prophezeit, dass Edom endgültig erst in der Endzeit fallen wird, durch den aufgehenden Stern und zugrunde richten, was von der Stadt übrig geblieben ist, von jeder Stadt, dass von keiner Stadt in der Welt etwas übrig bleiben wird, denn am Anfang sagte er, und den Scheitel aller Söhne Schets. Und jetzt sagt er, dass er keinen Überrest und Flüchtling lassen wird. Also man sieht, es gibt durchaus unterschiedliche Meinungen, ob man diesen Text sich als messianisch behalten will oder ob man sagen will, eigentlich, der kann es eigentlich egal sein, der ist irgendwann schon mal in der fernen Geschichte erfüllt worden und das ist es. Ja, sind dazu noch Anmerkungen?
Die Frage ist, ist denn unsere Definition von Prophet richtig? Weil wir sagen als erstes, wenn man überhaupt über Prophet diskutiert, ein Prophet ist ja keiner, der die Zukunft voraussagt. Aber hier wird ja die Zukunft vorausgesagt. Auf der anderen Seite haben wir auch die etwas abfällige Bezeichnung, zum Beispiel bei Saul. Da steht, und Saul redete prophetisch. Was heißt das, er redete prophetisch? Er war doch vollkommen weggetreten.
Ja, also das ist diese Tradition, die bei Saul und auch bei Amos kommt das mal einmal vor, die Propheten, also als Leute sieht, die sich in Ekstase versetzen und dann wohl auch schon irgendwie die Möglichkeit vielleicht ja haben, irgendwie mit Gott in Kontakt zu bekommen, aber das ist sozusagen etwas, ja, was fast schon vielleicht in die Richtung von magischen Techniken geht. Also diese Form von Prophet wird eher abgelehnt und was eben sozusagen die koscheren Propheten sind, sind schon eigentlich Männer, die zunächst mal für ihre Zeit prophezeien. Also sagen wir mal, Jesaja, dem ersten Jesaja geht es darum, eben sich mit der Bedrohung durch die Assyrer auseinanderzusetzen. Und der zweite Jesaja, die Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Und Jeremia, dem geht es darum zu warnen, was in seiner Zeit geschehen kann. Also die klassische Prophetie ist zunächst mal schon eine Prophetie, die auf die Nöte oder Gefahren ihrer eigenen historischen Zeit ist. Aber man merkt dann eben schon, dass sie letztlich weitergeht. Und da kommt dann eigentlich der eschatologische, der endzeitliche Aspekt rein, wenn man sieht, die Prophetien sind noch nicht ganz eingeholt worden. Vielleicht gerade bei den Prophezeiungen von Jesaja zur Rückkehr aus dem babylonischen Exil und dem Wiederaufbau von Jerusalem. Es hat diese Rückkehr gegeben und Jerusalem ist wieder aufgebaut worden, aber alle merken irgendwie, diese Prophetien gehen darüber hinaus. Sie sind noch nicht in ihrer Fülle da, da bleibt noch etwas. Und es gibt ja auch manchmal wirklich den Ausdruck, das Ende der Zeit, eine Acherita Yamin, wie es ja auch Bileam hier benutzt. Also greift dann schon über und bleibt nicht mehr auf die eigene Zeit der Propheten beschränkt. Und ja, von daher ist dann die Frage, bei Bileam haben wir ja eben jemand, der, weil er in der Tora vorkommt, zumindest nach Verständnis der Tora vor David ist, weil die anderen Propheten, die Schriftpropheten, die sind alle schon nach David. Und da ist dann logisch, wenn die was für die Zukunft haben, dass das in eine noch nicht vorhandene Zukunft geht, während man bei Bileam, der eben vor David ist, kann man noch versuchen, das irgendwie historisch einzuholen. Ja, dann vielleicht nur noch als Schlussbemerkung. Ich hatte gerade darüber gesprochen, wie negativ Bar Kochba eigentlich in der rabbinischen Tradition weggekommen ist. Die zionistische Bewegung hat ihn wieder sehr aufgewertet, eben als Freiheitskämpfer gegen die Römer. Aber auch da hat sich vor einigen Jahrzehnten hat sich auch ein bisschen dieser Mythos von dem Helden Bar Kochba ist auch nicht mehr das, was er mal war, weil man eben auch sieht, und auch gerade archäologische Forschung hat das auch gezeigt, welche furchtbaren Konsequenzen diese Rebellion eigentlich hatte und da auch in moderneren Zeiten, wo es nicht mehr so die erste Generation des Zionismus ist, auch schon wieder kritisch zurückgefragt wird, ob das wirklich ein Freiheitskampf, der einen so ungeheuren Blutzoll fordert, ob das wirklich Sinn gemacht hat. Gut, also falls ich noch was Netteres über Bileam finde bis nächste Woche, würde ich das noch nachtragen. Würde mich freuen, wenn sich das noch finden lässt. Und ansonsten werden wir uns sicher mit Pinchas und noch einigen anderen Dingen, die dann noch im nächsten Abschnitt, der ja auch nach Pinchas benannt ist, auseinandersetzen. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Danke und tschüss.
Vielen Dank, tschüss.